Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Das könnte unser Leben sicherer machen in Zukunft, wenn das kommt, worüber das EU-Parlament diese Woche verhandelt. Der Fingerabdruck. Er soll in den Personalausweis rein, soll digital dort hinterlegt werden, weil Fingerabdrücke nun mal einzigartig sind und schwer zu fälschen sind. Das könnte den Pass sicherer machen, ja, oder auch unsicherer.
Wenn meine Fingerabdruckdatei dann aus einiger Entfernung ausgelesen wird, wenn ich meinen E-Perso in der Tasche trage, dann ist der Fingerabdruck weg und das könnte ein wirklich dickes Problem ergeben.
Peter Welchering, Experte für IT-Sicherheit und Datenschutz. Mit ihm sprechen wir ausführlich über die Vor- und Nachteile des digitalen Fingerabdrucks im Personalausweis. Außerdem reden wir über La Ligue de LOL, eine Facebook-Gruppe, die seit Jahren Menschen, vor allem Frauen, mobbt. Hinter dieser Gruppe stecken vor allem junge Webjournalisten, Männer aus Paris. Unsere Korrespondentin Sabine Wachs hat ziemlich explizite Beispiele dort gefunden.
Das erzählt zum Beispiel die Journalistin Daria Marx, die selbst Opfer war. Das ist ein bisschen fülligere Frau. Sie ist blond und sie hatte eine Zeit lang einen Blog, der gegen die Ablehnung von dicken Menschen sich eingesetzt hat. Und einer aus dieser Ligue de LOL nahm eben einen Pornofilm mit einer dicken blonden Darstellerin und montierte da den Kopf von Daria Marx auf das Video und hat das dann auch verbreitet.
Wie die das alles abbekommen haben, damit umgehen, fragen wir heute auch nach. Und wir reden über die Klimateller-Webseite. Die wurde heute in Berlin vorgestellt. Es geht um den CO2-Fußabdruck von Gerichten, von dem, was wir auf dem Teller haben. Wie klimafreundlich ist eigentlich die Spaghetti Bollo? Auch das hört ihr in diesem Podcast zum Update. Es ist Dienstag, der 12. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es überrascht eigentlich wenig, dass sowas im Netz passiert. Was allerdings überrascht ist, dass es seit fast 10 Jahren passiert und noch keiner was dagegen gemacht hat. Die Facebook-Gruppe La Ligue du LOL, LOL für Laughing Out Loud, gibt es. Da sind rund 30 Journalisten, PR-Berater und Werbende aus Frankreich, aus Paris drin. Vor allem sind es Männer und sie haben vor allem Feministinnen und Aktivistinnen belästigt dort, gemobbt und sich über sie lustig gemacht. Das alles, wie gesagt, knapp 10 Jahre lang ging es gut. Gestern am Montag haben einige Männer dann in dieser Gruppe ihren Job verloren, weil die Firmen bei ihnen mal nachgeschaut haben, was sie da so tun und gesagt haben, das geht ihnen zu weit. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin aus Paris, mit Sabine Wachs. Sabine, wer sind denn die Opfer, die in dieser Facebook-Gruppe belästigt wurden?
Also die Opfer sind, wie du schon gesagt hast, vor allem Frauen, Feministinnen, aber auch Männer, Menschen aus der LGBTQ-Gemeinde, das heißt auch Homosexuelle, Männer und Frauen gehören zu den Opfern, sind alles auch junge Journalisten und Journalistinnen gewesen, die da Opfer geworden sind oder auch Medienschaffende anderer Art. Und diese ganze Mobbing-Geschichte ist auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise passiert. Also zum Beispiel gab es extrem fiese Kommentare, die Artikel wurden diskreditiert, es wurde sich lustig gemacht darüber, was die einzelnen Personen auch geschrieben haben, und dann gab es natürlich auch andere Formen des Mobbings, zum Beispiel extrem fiese Fotomontagen. Das erzählt zum Beispiel die Journalistin Daria Marx, die selbst Opfer war. Das ist ein bisschen fülligere Frau, sie ist blond und sie hatte eine Zeit lang einen Blog, der gegen die Ablehnung von dicken Menschen sich eingesetzt hat. Und einer aus dieser Ligue de LOL nahm eben einen Pornofilm mit einer dicken blonden Darstellerin und montierte da den Kopf von Daria Marx auf das Video und hat das dann auch verbreitet über Twitter relativ groß.
Und die Mitglieder dieser Gruppe, die haben das dann alles geliked und kommentiert, oder wie haben die partizipiert?
Ja, genau so. Also das Prinzip war relativ einfach. Einer hat die Lawine losgetreten und die anderen sind aufgesprungen. Es gab auch zum Beispiel eine relativ krasse Geschichte, wie ich finde, von dem Schriftsteller Matthias Jeanbon-Puyer. Der hat erzählt oder berichtet, der ist selbst Opfer geworden, dass es eine Fotomontage von ihm gab, ein Bild, auf dem man seinen Kopf in eine Oralsex-Szene mit einem anderen Mann montiert hat. Und dieses Bild wurde dann von einem dieser Mitglieder der Gruppe auf eine Schwulenplattform gestellt und als Kontaktanzeige dort veröffentlicht und auch an Minderjährige verschickt, unter anderem, und zwar mit dem Text, ich blase gerne, interessiert dich das? Also das ist wirklich so das Krasseste, was ich gelesen habe bis jetzt an Berichten von Opfern.
Was weiß man denn über diese Gruppe, über diese Männer, die dahinter stehen? Vielleicht auch den Gründer Vincent de Glade.
Also so wie sich das bis jetzt darstellt, war und ist diese Ligue du LOL vor allem ein Club weißer, junger Männer, die gut ausgebildet sind, aus einem guten Elternhaus kommen, quasi die damalige aufstrebende junge Elite der französischen Webjournalisten und Kommunikationsleute waren. Und Vincent Glatt, der bis zum Bekanntwerden der Ligue du LOL einer der einflussreichsten wirklich Online-Journalisten in Frankreich war, der ist erst 33 Jahre alt, hat sich schon ganz früh einen Namen gemacht als eben Webjournalist, hat auch Seminare an der Journalistenschule in Lille gegeben, hat für zahlreiche Online-Plattformen gearbeitet, die zum Teil mit aufgebaut, fürs Radio gearbeitet, fürs Fernsehen und auf Twitter auch sehr, sehr aktiv. Er hat 140.000 Follower und war wirklich das, was man Talent nennt, ein junger, hipper und sehr guter Journalist.
Wie setzen sich denn jetzt die Opfer zur Wehr? Was schildern sie denn?
Ja, also erstmal genau das. Sie schildern eben endlich mal. Sie erzählen, was ihnen widerfahren ist und machen das öffentlich. Sie machen es öffentlich auf Twitter, sie machen es öffentlich auf Facebook, geben aber auch Interviews in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen. Und sie versuchen halt eben damit zu zeigen, dass sie das nicht mehr mitmachen, dass sie Angst davor hatten, lange Zeit sich wirklich an die Öffentlichkeit zu wenden, weil sie wirklich Angst darum hatten, ihren Job zu verlieren, ihre Existenzgrundlage zu verlieren, weil eben diese Ligue du LOL die Mitglieder doch sehr einflussreiche, wichtige Journalisten und Medienleute in Frankreich sind.
Angst, ihren Job zu verlieren, sagst du, trotzdem kann man sich ja fragen in der ganzen Geschichte, warum es dann doch so lange gedauert hat, bis in 10 Jahre, dass das auffliegt.
Ja, wahrscheinlich. Auf der einen Seite, weil die Opfer eben sehr lange geschwiegen haben. Viele hatten halt Angst, den Mund aufzumachen und wussten aber auch nicht, dass sie nicht die Einzigen sind, sondern dass da wirklich ein ganzes System dahinter steht. Dann hat die Gruppe natürlich dicht gehalten, die Mitglieder haben dicht gehalten. Und jetzt hat erst ein Tweet letzte Woche diese ganze Sache ins Rollen gebracht. Eine Journalistin, die hatte die Ligue du LOL und ihr Mobbing erwähnt. Und daraufhin gab es dann immer mehr Reaktionen, auch von Betroffenen, auch von Opfern. Und dann gab es einen Faktencheck von der Zeitung Libération. Und die hat dann diese ganze Ligue du LOL-Geschichte aufgedeckt.
Und die stellen sich jetzt hin und sagen, ja, haben wir alles gar nicht so kontrollieren können? War eigentlich alles gar nicht so geplant? Oder was sagen die selbst?
Also sie versuchen sich natürlich zu rechtfertigen, sie entschuldigen sich. Sie haben erstmal ganz, ganz viele Tweets gelöscht. Also das kann man ja verfolgen auf Twitter. Es haben sehr viele Leute haben Tweets gelöscht, über Hunderte teilweise. Und natürlich versuchen sie sich zu entschuldigen, rechtfertigen, dass Vincent Glatt, der Gründer, sagte, ja, das waren dumme Jungenstreiche. Wir wollten eigentlich eine Spaßgruppe gründen. Das ist mir völlig aus dem Ruder gelaufen. Das ist mir entglitten. Ich habe ein Monster geschaffen, hat er auch geschrieben in seiner Rechtfertigung auf Twitter. Aber die ganzen Opfer, die sagen, natürlich nein, das ist absolut erstmal nicht zu entschuldigen im Moment.
In Frankreich hat eine kleine männliche Facebook-Gruppe von jungen Webjournalisten über Jahre hinweg Menschen belästigt, vor allem auch Frauen bloßgestellt. Jetzt sind einige Mitglieder ohne Job, weil ihre Arbeitgeber gesagt haben, wer das macht, der hat bei uns nichts mehr verloren. Sabine Wachs war das, unsere Korrespondentin aus Paris über die Ligue du LOL.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über unseren Fingerabdruck und über den Personalausweis. Unser Personalausweis, diese kleine Chipkarte, die hat Stand heute ein biometrisches Bild von uns drauf. Das gleiche Bild dann auch nochmal aus Hologramm. Und wenn wir wollen, gibt's dann auch schon einen PIN dazu. Hilft bei ID-Verfahren, alles noch fälschungssicherer zu machen mit dem Personalausweis. Portugal, Schweden, Norwegen, die haben zusätzlich noch so einen goldenen Chip drauf. So wie bei der Bankkarte, da sind dann auch nochmal Informationen gespeichert. Jetzt ist es so, dass in der EU es rund 86 verschiedene Personalausweise gibt. Und deswegen will die EU auch, dass alles einheitlich werden soll und dass der Fingerabdruck hinterlegt wird beim Personalausweis. Morgen verhandelt die EU-Kommission, das Europaparlament und die Mitgliedstaaten in Straßburg darüber. Die Bundesregierung hat schon gesagt, Fingerabdruck beim Perso finden wir gut. Was das für uns bedeutet, sprechen wir drüber mit Peter Welchering. Er ist Experte für IT-Sicherheit und Datenschutz. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Köln.
Werden in der EU denn so viele Ausweise gefälscht, dass das ein Riesenproblem ist?
Nee, von einem Riesenproblem kann man nicht reden. Ich habe vor der Sendung nochmal extra nachgefragt bei der Grenzschutzagentur Frontex. Die haben nämlich die Zahlen und die sagen, von 2013 bis 2017, da hätten sie 39.000 gefälschte Personalausweise ermittelt. Und das bei 370 Millionen EU-Bürgern. Also ein Riesenproblem ist das nicht.
Aber trotzdem möchte man es fälschungssicherer machen mit diesem Fingerabdruck?
Man will das fälschungssicherer machen mit diesem Fingerabdruck und vergisst ganz, dass man dabei ja ein neues Sicherheitsproblem schafft. Denn wenn die Fingerabdruckdatei, das ist ja nicht der Fingerabdruck selbst, sondern sozusagen eine mathematische Präsentation, ne? Wenn diese Fingerabdruckdatei auf dem Chip des Personalausweises gespeichert wird, kann die unter Umständen, je nach Speicherart, je nach verwendeten Techniken, das Problem hatten wir vor 10 Jahren schon mal, eben auch aus Entfernung ausgelesen werden. Und wenn meine Fingerabdruckdatei dann aus einiger Entfernung ausgelesen wird, wenn ich meinen E-Perso in der Tasche trage, dann ist der Fingerabdruck weg und dann kann er natürlich auch von Kriminellen missbraucht werden. Mhm. Und das könnte ein wirklich dickes Problem ergeben.
Ja, nicht nur Kriminelle, es könnten auch andere Behörden sicherlich auf unsere Fingerabdrücke dann zugreifen, oder?
Ja, das ist ja auch so geplant. Beispielsweise heute ist es ja auch schon so, dass wir in ganz vielen Staaten, vor allen Dingen bei visumspflichtigen Einreisen, unsere Fingerabdrücke abgeben müssen. Und diese Staaten sammeln diese Fingerabdrücke, die handeln die auch untereinander. In einigen Staaten muss man beispielsweise auch, wenn man ein Mobilfunktelefon kaufen will und dann anschließend bedienen will, auch seine Fingerabdrücke auch als Ausländer abgeben, Pakistan beispielsweise. Und auch diese Fingerabdrücke werden gesammelt. Und wenn man mal tatsächlich sich mit Tor in das so Darknet genannte Internet einwählt, also über den Tor-Browser reingeht auf .onion-Server, dann findet man da auch jede Menge biometrische Daten im Angebot, die genau aus solchen auch staatlichen Datenbanken stammen.
Andererseits könnte man auch argumentieren, könnte alles sicherer machen, wenn man die Fingerabdrücke in der Datenbank hätte. Dann könnte die Polizei ja alle offenen Kriminalfälle schnell lösen, wenn es da Fingerabdrücke gibt, oder?
Naja, Vergleichsfingerabdrücke, Fingerabdrücke von Straftätern, die werden heute ja auch schon genommen. Und wir hatten das Problem ja schon mal, 2006 sollten ja ein Iris-Scan und auch beide Fingerabdrücke der Zeigefinger, im Gespräch waren auch alle 10 Finger, beziehungsweise 8 Finger und die beiden Daumen, auf dem elektronischen Personalausweis gespeichert werden. Und da haben damals schon Experten gesagt, also selbst dann, wenn wir so eine zentrale Datenbank hätten mit 60 Millionen Deutschen und ihren Fingerabdrücken, wären wir bei der Verbrechensbekämpfung nicht schneller, denn wir würden eigentlich nur einen Bruchteil der Fingerabdrücke wirklich für die Aufklärung von Straftaten benutzen können.
Das heißt, die Datenschutzbedenken, die es da so gibt, die sind für Sie dann doch schwerer, als man sagt, okay, so ein Fingerabdruck könnte im Personalausweis doch einiges sicherer machen?
Die Datenschutzbedenken, die sind sehr, sehr schwerwiegend, vor allen Dingen, weil wir schon Erfahrung damit haben. 2006 beispielsweise gab es ja auch Ideen, dann eben nicht nur diese Fingerabdrücke im elektronischen Personalausweis zu speichern, sondern darüber hinaus eben in eine bundesweite Datenbank zu überführen. Mhm. Und dann tauchte im Innenministerium sehr schnell ein Plan auf. Es war nur ein Gedankenspiel, aber das Gedankenspiel gab es. Können wir beispielsweise diese Fingerabdrücke nicht auch verkaufen, etwa an Unternehmen der Sicherheitsindustrie? Nachdem der Deutschlandfunk dann 2006 darüber berichtet hatte, war diese Gedankenspielerei sehr schnell wieder vom Tisch, die Empörung groß. Und dann hat man sich auch dazu entschieden, 2009, nee, Fingerabdrücke wollen wir da doch nicht mehr. Und das Ganze, wenn überhaupt, nur auf freiwilliger Basis.
In dieser Woche wird auf jeden Fall die EU erstmal darüber entscheiden, darüber sprechen, ob alle Europäerinnen, Europäer ihre Fingerabdrücke im Personalausweis speichern sollten in Zukunft. Die Bundesregierung, haben wir schon gehört, ist dafür. Aber klar, gibt natürlich auch ordentlich Zweifel, was denn da passiert mit den Daten. Das ist noch nicht ausreichend geklärt. Darüber haben wir gesprochen mit Peter Welchering. Er ist Experte für IT-Sicherheit und Datenschutz. Lieben Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern, am Montag, da haben wir gelernt, dass die Menschheit den Klimawandel noch vor der Angst vorm Terror oder dem Cyberangriff fürchtet. Das hat eine neue Studie ergeben und klar, schuld am Klimawandel sind wir selbst. Unsere CO2-Emissionen, die kommen von den Autos, von den Flugzeugen und natürlich von unserer Heizung, aber auch von dem, was bei uns auf dem Teller landet. Unser Essen macht in Deutschland etwa 20%, also ein Fünftel unserer CO2-Emissionen aus. Das ist ganz schön viel. Das Umweltministerium will das ändern und hat heute ein neues Angebot namens Klimateller vorgestellt. Das ist eine Internetseite und es soll vor allem Restaurant- und Kantinenbesuchern transparenter machen, ja, was die Gerichte auf der Speisekarte eigentlich für eine Klimabilanz haben. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut, diese Seite, und hat auch mal ein paar Gerichte für uns durchgespielt. Wie funktioniert die Website genau? Was kann ich da machen?
Ja, die richtet sich in erster Linie an die Betreiber von Restaurants oder von Mensen oder Kantinen. Aber auch du als Hobbykoch kannst dich da anmelden und das mal ausprobieren. Die Idee ist, du gibst da ein Rezept ein, also zum Beispiel irgendwas, was dann auf deiner Karte in deinem Restaurant steht. Und die Webseite rechnet dann für dich aus, wie groß der CO2-Fußabdruck dieses Gerichts genau ist.
Also erstmal eine clevere Rechnung. Was muss ich da alles eingeben?
Ja, du kannst die einzelnen Zutaten eingeben und dann die Menge, also wie viel davon ungefähr reinkommt. Und wenn du willst und wenn du es weißt, vor allem kannst du noch ein paar mehr Details angeben. Zum Beispiel die Tomaten in meiner Tomatensoße. Also sind die jetzt bio oder sind die nicht bio? Kommen die aus Spanien oder aus Holland? Sind die frisch oder aus der Dose? Sind die nach Deutschland geflogen worden oder mit einem LKW hierher transportiert worden? Waren die unverpackt im Supermarkt oder im Großhandel oder waren die so in Plastikfolie eingepackt? Das alles kann ja eben Einfluss auf den CO2-Fußabdruck haben und deswegen kann man es auch angeben.
Was haben denn die Restaurants oder die Kantinen oder die Mensen davon, wenn sie das Gericht dann durchrechnen?
Naja, sagen wir mal, eine Pizzeria rechnet jetzt für ihre Pizza Vegetarianer den CO2-Fußabdruck aus. Und wenn dann am Ende rauskommt, eine Pizza bläst mindestens 50% weniger CO2 in die Luft als ein durchschnittliches Gericht, dann darf diese Pizzeria neben der Pizza Vegetarianer auf der Speisekarte so ein Label draufdrucken. Und zwar das sogenannte Klimateller-Label. Und das soll dann dazu führen, dass du als Restaurantbesucher auch eben erkennen kannst, ah, okay, das ist so ein einigermaßen klimafreundliches Gericht, das nehme ich vielleicht. So hat es mir heute Doreen Havenstein erklärt. Die ist vom Verein Nahrhaft e.V. Die haben diese Klimateller-Webseite mitentwickelt.
Wir können das klimafreundliche Gericht dann als Klimateller auszeichnen und den Gästen zum einen eine Entscheidungshilfe geben, zum anderen helfen sie auch dabei, ihre Gäste zu sensibilisieren, dass es dann Zusammenhang überhaupt auch gibt zwischen Ernährung und Klimaschutz bzw. Klimawandel.
Ja, und die Restaurants können natürlich auch dann damit werben, ne, und zeigen hier, guck mal, wir gucken aufs Klima. Bislang machen da erst 2 Kantinen mit bei der ganzen Aktion, aber das Ganze wurde ja auch erst heute vorgestellt. Es gibt laut den Machern aktuell 200 Interessenten, die das noch ausprobieren wollen.
Na, immerhin. Jetzt hast du aber auch gesagt, mein Rezept wird dann verglichen mit einem durchschnittlichen Gericht. Was heißt denn das genau?
Na, für die Berechnung nutzt diese Klimateller-Webseite eine Datenbank und in der sind rund 76.000 verschiedene Gerichte plus deren CO2-Bilanz gespeichert. Und daraus haben die dann eben die CO2-Bilanz dieses Durchschnittsgerichtes berechnet. Und damit wiederum vergleichst du dann dein eigenes Gericht, das du dann da als Restaurantbetreiber oder auch einfach als Hobbykoch eingibst.
Du als Hobbykoch hast das auch mal durchprobiert? Mhm. Mit welchen Gerichten?
Ich habe mal 2 verschiedene Lasagne-Rezepte miteinander verglichen. Einmal so eine klassische Lasagne-Bolognese habe ich genommen mit Rinderhackfleisch, Parmesan, Käse, Béchamelsoße, ne, alles was so dazugehört. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen umständlich, fand ich auf der Webseite, weil man dann zum Beispiel sowas wie 3 Esslöffel Öl im Rezept musste umrechnen in wie viel Gramm Öl ist das denn jetzt? Aber kann man natürlich auch so grob schätzen. Bei der Fleischlasagne haben gerade das Rindfleisch und die Milchprodukte die CO2-Bilanz ziemlich runtergezogen. Also im Vergleich, 1 Kilo Rindfleisch zum Beispiel verursacht ungefähr so viel Treibhausgasemissionen wie 250 Kilometer mit einem Kleinwagen über die Autobahn.
Das ist viel.
Bei der Fleischlasagne kam dann am Ende raus, pro Portion werden 2 Kilogramm CO2 in die Luft geblasen, eine Portion Fleischlasagne. Und das Ganze habe ich dann verglichen mit einem Lasagne-Rezept, das die Macher der Webseite selber vorschlagen. Das ist eine Lasagne ohne Fleisch, dafür mit Spinat, Linsen, Nüssen und Birnenstücken drin. Sieht auch ganz lecker aus. Und die kommt pro Portion nur auf so rund 250 Gramm CO2. Mhm. Also 250 Gramm CO2 gegenüber 2 Kilogramm CO2 bei der Fleischlasagne. Diese Spinat-Linsen-Lasagne, die würde mit diesem Wert dann sofort dieses neue Label bekommen. Die Fleischlasagne allerdings nicht. Die hat sogar noch eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz als so ein durchschnittliches Gericht.
Kann man nicht einfach falsche Werte auf der Seite angeben und bekommt dann trotzdem das Label?
Ja, es scheint auf jeden Fall erstmal ziemlich einfach zu sein, ne? Eben weil man da alles selber eingeben kann. Aber Doreen Havenstein vom Verein Nahrhaft, die sagt, wir vertrauen da den Restaurants, denn die müssen ja am Ende auch dann für die Tricksereien gerade stehen.
Die Verantwortung können wir einfach nicht übernehmen. Die Verantwortung tragen die Gastronomien selbst, was sie ihren Gästen vermitteln, kommunizieren. Aber dann entsprechend tragen die Gastronomien auch die Verantwortung, wenn die Gäste dann merken, das ist gar nicht so.
Ja, sie sagt, dieser schlechte Ruf, den dann ein Restaurant durch solche Falschangaben bekommen würde, am Ende will ja keiner. Deswegen sagen die, wir vertrauen denen schon einigermaßen.
Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich eher ins Restaurant gehe, weil es dort lecker ist oder weil die besonders klimafreundlich kochen. Da müssen wir nochmal...
Ja. Vielleicht entscheidest du dich anders, wenn du schon da bist, aber ob du wirklich deswegen hingehst, ja,
weiß ich nicht. Das Umweltministerium, halten wir fest, hat eine neue Website gestartet, klimateller.de, die Adresse. Da können Restaurantbetreiber, aber auch Hobbyköche und Köchin das Rezept eingeben und dann schauen, was der CO2-Fußabdruck der Speise ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man möchte momentan keine Biene sein, denn Bienen haben es inzwischen in Deutschland, aber auch weltweit mit einem großen Problem zu tun. Sie sind bedroht. Entsprechend eingängig ist auch das Anliegen des Volksbegehrens in Bayern, das da gerade läuft. Rettet die Bienen heißt das. Bis übermorgen können sich Wahlberechtigte in Bayern noch eintragen. Aber ersten Meldungen zufolge, heute ist das Volksbegehren jetzt schon erfolgreich. Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion hat das Ganze für uns beobachtet. Franziska, was heißt oder was weiß man denn über die aktuellen Zahlen?
Also wie du schon sagst, das Volksbegehren ist jetzt schon erfolgreich. 2 Tage vor Ablauf der Frist ist das nötige Quorum von knapp 1 Million Unterschriften erreicht. Denn bisher haben sich mehr als 1 Million Menschen eingetragen. Also die nötigen 10% der Wahlberechtigten, die sind erreicht und die haben unterschrieben. Die Organisatoren des Volksbegehrens, die freuen sich darüber natürlich, ist klar, aber die sagen auch, dass sie nicht nur knapp das Ziel erreichen wollen, sondern eben auch ein Zeichen setzen wollen, dass es noch ein Stück drüber geht.
Lass uns mal reinschauen, was wird in diesem Volksbegehren konkret gefordert?
Also das Volksbegehren, das fordert ein neues Naturschutzgesetz für Bayern und es hat quasi auch schon ein solches vorgelegt. Da geht es natürlich nicht nur darum, die Bienen zu retten, sondern um die Artenvielfalt insgesamt. Also die Biene ist da natürlich ein ziemlich guter Träger beziehungsweise eine gute Trägerin dieser Botschaft. Mhm. Also es geht um Insekten generell, aber eben auch um alle anderen Tiere, die dadurch in der Nahrungskette betroffen sind. So gibt es zum Beispiel nur noch halb so viele Feld- und Wiesenvögel in Bayern wie noch vor 30 Jahren. In dem Volksbegehren wird unter anderem jetzt gefordert, mehr ökologische Landwirtschaft. Konkret sieht dieser Gesetzentwurf, der da unterlegt ist, unter anderem vor, dass die Bauern zum Beispiel seltener ihre Wiesen mähen, damit Insekten dort überhaupt eine Chance haben. Oder dass die Äcker nicht bis direkt an Gewässer reichen dürfen, damit diese Gewässer vor Pestiziden und Dünger geschützt werden. Das Letztere, das gibt es übrigens auch schon in einigen anderen Bundesländern.
Wer hat das alles denn gestartet? Wer sind die Leute dahinter?
Also initiiert wurde das Volksbegehren von der Ökologischen Demokratischen Partei Bayern. Dann haben sich die Grünen und der Landesbund für Vogelschutz auch noch angeschlossen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Bündnissen, die das Begehren auch noch unterstützen.
Also das sind alles die Befürworter, gibt aber sicherlich auch ein paar Gegner, oder?
Ja klar. Die Bauern, die sind längst nicht alle begeistert. Und viele von ihnen befürchten nämlich, dass ihnen diese angedachten strengeren Regeln das Arbeiten noch schwerer machen könnten. Und für die Milchbauern könnte es tatsächlich komplizierter werden. Also der Markt an Biomilch, der ist nämlich laut Bayerischem Rundfunk schon ziemlich dicht. Gäbe es jetzt noch mehr Biomilch, dann würde das sehr wahrscheinlich zu einem Preisverfall führen. Denn das Problem wäre folgendes. Die Biobauern, die leben ja gerade davon, dass sie ihre Produkte teurer verkaufen können. Und wenn es einfach zu viel davon gibt, dann ist das mit dem teurer Verkaufen schwierig.
Jetzt haben wir schon gesagt, die erste Hürde wurde schon genommen. Wie geht's jetzt da weiter?
Also nachdem das Volksbegehren jetzt offenbar Erfolg hat, müsste sich jetzt eigentlich der Bayerische Landtag damit beschäftigen. Aber nun versucht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, das Thema gerade zu seinem zu machen. Nach der Wahlschlappe seiner CSU bei der Landtagswahl ist er offenbar zu der Einsicht gelangt, dass die Themen Klima- und Umweltschutz wichtig sind. Und er will jetzt für nächste Woche zu einem runden Tisch einladen. Dieser runde Tisch soll es gehen um mehr Artenvielfalt in Bayern. Da sollen dann alle Beteiligten zusammenkommen und am Ende will Söder einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Und der soll ihm zufolge dann das Ziel haben, rettet die Bienen und die Bauern.
Ja, also ein bisschen ausgebaut die ganze Kiste. In Bayern hat das Volksbegehren Rettet die Bienen schon jetzt 2 Tage vor Ablauf der Frist die nötige Zahl an Unterschriften erreicht. Erklärt hat uns das alles Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Welche Kontakte gab es zwischen Donald Trump und Russland? Die Frage kann vielleicht die Deutsche Bank beantworten. Denn möglicherweise haben russische Oligarchen gebürgt, damit Donald Trump Kredite bekommt. Die Demokraten, die machen gerade ordentlich Druck, die wollen wissen, was da los war. Und vor allem auch, welches Spiel die Deutsche Bank da genau spielt. Das Thema beherrscht neben dem Haushalt in den USA momentan die Medien und dort sitzt in Washington unser Korrespondent Thilo Kössler. Thilo, lass uns über die Kredite sprechen. Um welche Kredite geht's hier genau?
Also die Geschäftsbeziehungen mit Donald Trump und die Kredite der Deutschen Bank für Donald Trump haben eine lange Geschichte, reichen weit bis in die 90er Jahre zurück. Hier geht es jetzt um eine noch verbliebene Kreditsumme in Höhe von etwa 130 Millionen Dollar. Seltsamerweise vergeben zu einem Zeitpunkt, als Donald Trump längst bei den amerikanischen Banken verbrannt war und kein Geld mehr bekommen hat. Auch bei der Deutschen Bank übrigens galt Trump schon als unsicherer Kantonist, nachdem er die Deutsche Bank 2008 für die Finanzkrise mitverantwortlich gemacht hat und sie verklagt hat. Er hat dann aber doch noch über eine Filiale für vermögende Privatkunden in New York diese Kreditsumme bekommen und Deutsche Bank wurde damit zum wichtigsten Gläuber und Geldgeber für das Trump-Imperium und spielt jetzt, wie du sagtest, eine möglicherweise zentrale Rolle bei der Aufklärung der Russland-Affäre. Gab es Kontakte zwischen dem Trump-Team und der russischen Regierung? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, flossen da möglicherweise Gelder aus Moskau in die Trump-Zentrale nach New York? Mhm. Gibt es da also möglicherweise eine finanzielle Abhängigkeit? Ist Donald Trump also gewissermaßen kompromittiert? Und diese Frage sind jetzt Thema im Kongress.
Sind das auch diese zwei Fragen, die in den zwei Ausschüssen genau auf der Agenda stehen, denn im Repräsentantenhaus haben die Demokraten jetzt die Mehrheit und machen da Druck?
Ganz genau. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit, sie machen jetzt Druck. Und es ist aber schon bemerkenswert, dass sich gleich zwei Ausschüsse des Repräsentantenhauses mit der Rolle der Deutschen Bank beschäftigen. Das ist der Geheimdienstausschuss und der Finanzausschuss. Und möglicherweise wird sich auch der Bankenausschuss im Senat noch damit beschäftigen. Die Abgeordneten treibt die Sorge um, dass sich der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, möglicherweise nicht mit diesen Krediten beschäftigt. Deshalb sehen sich jetzt die Abgeordneten in der Pflicht, danach zu forschen. Sie wollen wissen, unter welchen Umständen wurden diese Kredite abgeschlossen? Und in diesem Zusammenhang interessiert besonders die Frage, wer hat für diese Kredite gebürgt? Du hast es schon gesagt und da haben die Demokraten einen Verdacht. Sie vermuten, dass russische Oligarchen oder möglicherweise die russische Regierung direkt für diese immense Kreditsumme gebürgt haben könnten. Das wäre das fehlende Verbindungsstück, der fehlende Beweis, dass Donald Trump sich tatsächlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Russland und Wladimir Putin befindet.
Aber ist es nicht merkwürdig, dass Mueller diese Kredite überhaupt nicht zu interessieren scheint?
Wir wissen das nicht genau. Es ist so, dass Robert Mueller den Straftaten auf der Spur ist. Er hat alles, was die Finanzen von Donald Trump und seinem Imperium angeht, in Richtung New York an den Southern New York District vergeben, an die Staatsanwaltschaft dort. Es ist möglich, dass auch dieser Komplex Deutsche Bank dort bereits bei den Staatsanwälten liegt.
Die Deutsche Bank hat ja eine Schlüsselrolle, wie du auch schon sagst, weil sie ja möglicherweise den Cashflow kennt, der da zwischen Trump und Russland möglicherweise aufgekommen ist. Wie verhält sich die Deutsche Bank gerade?
Also wir haben nachgefragt, aber auch die Demokraten im Kongress haben mehrfach nachgefragt. Und es gibt immer dieselbe Antwort. Die Deutsche Bank in Frankfurt sagt, wir sind bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Aber wir halten uns an die Bestimmungen des Bankgeheimnisses und deshalb geben wir keine Informationen heraus. Die Demokraten sähen es natürlich am liebsten, wenn sie den Kreditvertrag sehen könnten, den Trump mit der Deutschen Bank abgeschlossen hat. Aber da sind die deutschen Banker in Frankfurt City doch ausgesprochen zugeknöpft.
Das heißt, die Vertreter der Deutschen Bank, die können jetzt nicht gezwungen werden, Auskunft zu geben, ne?
Doch, das geht offenbar. Das hat das Supreme Court unlängst entschieden, und zwar am 9. Januar 2019. Das ist also erst wenige Wochen her. Das Gericht hat entschieden, dass eine ominöse, nicht benannte deutsche Firma unter Strafandrohung gezwungen werden kann, vor dem Kongress auszusagen. Alle haben gerätselt. Handelt es sich dabei um die Deutsche Bank? Wir haben das nicht herausbekommen. Wir wissen es nicht, aber möglich ist es. Aber es gibt ja in diesem Zusammenhang schon einen Präzedenzfall. Auch VW wurde in der Dieselaffäre vor den Kongress zitiert.
Welche Kontakte gab es zwischen Donald Trump und Russland und welche Rolle spielt dabei die Deutsche Bank? Das sind Fragen, die schwelen gerade in den USA weiter. Die Demokraten, die machen ordentlich Druck da auch auf die Deutsche Bank. Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, mit einem kleinen Update dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.